Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachvertont. Wir haben uns im letzten Teil groß und breit mit Star Trek Teil 1, also The Motion Picture, beschäftigt. Und dieses Mal machen wir da, 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 den zweiten Teil, Zorn des Khan. Mit dabei ist wieder mal mein hochverehrter Freund und Kollege Olexon.
Hallo.
Star Trek Zorn des Khan ist ja mein persönlicher absoluter Lieblings-Star-Trek-Film. Ich glaube, es ist auch für dich, Olli, nachzuvollziehen, warum ich ihn vielleicht so gut finde.
Ja, als Besten würde ich jetzt nicht, aber okay, ja.
Ja, also ich finde, das ist so ein... das Klacken übrigens, was ihr vielleicht gerade vernommen habt, ist das Öffnen der Blu-ray-Schachtel, die ich gerade in der Hand habe. Es ist für mich der Star-Trek-Film, der sowas Shakespeare-haftes hat. Ja, so eine klassische Geschichte... Wie so eine Tragödie, ein bisschen aufgebaut, wie so ein, weil du hast so diesen wirklich klassischen Gegenspieler, du hast diesen Helden, der eine Odyssee durchzumachen hat, eine persönliche, das Altwerden in dem Fall. Und vor allem, ähnlich wie in einem richtig guten Theaterstück, hast du das Gefühl, dass jeder Dialog und jede Szene in diesem Film von Bedeutung ist. Wir hatten ja darüber gesprochen, wie unerträglich es sein kann, wenn man stundenlang Szenen anguckt, in denen nichts passiert.
Und nichts gesagt wird.
Und hier ist es so, ich meine das ganz ernst. Ich habe wirklich bei diesem Film immer das Gefühl, alles, aber auch wirklich alles, was in diesem Film gezeigt wird und passiert, hat seinen Sinn und geht irgendwo auf, weil jeder Charakter hier seine eigene Geschichte durchläuft, seine eigene Entwicklung durchmacht. Aber das ist jetzt schon ganz viel Input vorab. Ich würde sagen, wir starten erstmal in die Geschichte hinein. Dazu müsst ihr auch jetzt nicht die Movieman-Folge davor gehört haben, wobei es nicht schlecht wäre, wenn ihr alle hört, insbesondere natürlich auch die davor. Aber grundsätzlich kann man auch bei dem Film einfach starten. Warum? Er hat nichts mit dem Vorgänger zu tun.
Ja,
das absolut stimmt. Nichts. Und das ist Absicht. Der Regisseur, Nicholas Meyer, hat tatsächlich auch im Kino, ich weiß nicht, ob das bei deiner Version, die du jetzt gesehen hattest, Olli, auch zu sehen ist, aber da steht tatsächlich drin, irgendwie zu Beginn des 23. Jahrhunderts wird so ein englischer Text eingeblendet. Der ist
ja
bei der Fernsehversion häufig rausgeschnitten, aber das ist Absicht, damit quasi wirklich so ein Standard-Kinogänger reingehen kann, ihn als Sci-Fi-Film für sich genießen kann, ohne Star Trek zu kennen. Man muss ja bedenken, heute ist es natürlich so, wenn jetzt als der neue Star Trek 2009 kam, erstmal, jeder kennt Star Trek, vom Namen her zumindest, und selbst wenn nicht, schnell mal Internet, whatever, was auch immer, schnell mal klick, klick, und man kann sich ein paar Folgen angucken und gut ist. Das war 1982 natürlich noch ein bisschen anders. Da konnte man nicht sagen, hey, ich hole mir jetzt mal schnell super alle Filme und VHS von der Serie und werde mich nochmal voll schlau machen über Star Trek. Die Möglichkeit gab es so ja nicht. Es gab natürlich schon die VHS, aber das war in der Entstehen zu der Zeit.
Betamax gab es noch.
Ja, genau. Mancher hatte natürlich auch Betamax und hat sich wahrscheinlich geärgert, dass dafür niemals die Serie erschien. Daher hat man Filme häufig so angelegt, dass man nicht unbedingt den Vorgänger gesehen haben muss. Oder, wenn es ein fortlaufender Film war, dass man so am Anfang so eine kurze Zusammenfassung gemacht hat nach dem Motto, was ist letztes Mal passiert, damit du einsteigen kannst.
Ja, wie bei Star Wars, dieser Scrolltext, ne?
So genau, ähnlich. Genau. Das dient wirklich, das haben sie übernommen von der Flash Gordon-Serie, die auch so als Kurzfilm im Kino liefen. Das hat man tatsächlich gemacht, weil du nicht davon ausgehen konntest, dass jeder alles davor gesehen hat. Vielleicht geht er jetzt spontan ins Kino, will irgendeinen Film sehen und kennt Star Trek wirklich nicht. Das war damals wahrscheinlich auch nicht ungewöhnlich.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ja, dadurch hast du halt durch dieses im 23. Jahrhundert, weißt du, okay, es ist in der Zukunft, Punkt. Und im All, weil ich sehe Sterne am Titelbildschirm.
Oh.
Ja. Der Anfang ist nochmal eine Besonderheit. Der Film fängt an mit dem
Kobayashi Maru-Test.
Ja, wir sehen halt, wie Christy Alley, also Lieutenant Sevek, halt auf der Enterprise ist, losfliegt und in den neutralen Raum hineinfliegt und ja, um da ein Schiff zu retten. Aber die Romulaner kommen und ey, ihr seid in unserer neutralen Zone und ballern das Schiff weg. Und alle sterben und wir sehen, wie alle tot umfallen. Was natürlich Überraschung nur eine Simulation ist. Warum diese ganze Szene? Gene Roddenberry war, ich will nicht zu weit jetzt schon vorab greifen, aber Gene Roddenberry war, sagen wir mal kurz, mit dieser Art, wie der Film gemacht ist, nicht einverstanden. Also der Erfinder von Star Trek. Und hat schon vorab lanciert, dass Spock in diesem Film sterben wird.
Jetzt hast du aber krass gespoilert.
Ja, allerdings. Aber dann hat man sich was überlegt, wie könnte man es machen, dass man ihn dann im Film auch sterben sieht. Der Zuschauer nicht das Gefühl hat, okay, ich weiß ja schon, dass er stirbt. Wann fällt er tot um? Ganz einfach, ihr lasst ihn in der ersten Szene sterben und sagt, es war nur eine Simulation. Damit waren die Leuten nicht klar, dass er vielleicht später wirklich noch sterben könnte.
Ach so.
Und darauf gehen sie auch tatsächlich ein, weil nachdem diese Simulation gewesen ist, geht ja die erste Szene, wo dann Kirk auf Spock trifft, sagt er ja tatsächlich wortwörtlich, ah, sie sind ja gar nicht tot.
Ja, da habe ich aber gedacht, okay.
Ja, dieser Satz ging immer so an mir vorbei, bis ich halt diese Anekdote mal gehört hatte von wegen, dass das Gene Roddenberry rausgehauen hat von wegen und bla bla. Und in dem Moment dachte ich, ah, okay, da haben wahrscheinlich viele Leute damals im Kino gedacht, schon damalige Hardcore-Trackies, oh, und ich dachte, er stirbt jetzt. Ja, ja, so hat man damals schon die Kinozuschauer ein bisschen an der Nase rumgeführt. Zu der Simulation, die hat noch eine tolle Sache. Ich finde, das ist der coolste Erstauftritt von Kirk in allen Filmen. Ich meine, was sieht episch aus, als sich im Hintergrund eine Tür geht auf und im Hintergrund scheint dich ein Scheinwerfer an.
So, wo der Test zu Ende ist dann.
Ja, ich finde, das ist total geil, wie er reinkommt und wie er auch Christy Alley noch ganz jung aufsteht und so schluckt und irgendwelche Vorschläge, Admiral. Und er dann nur, beten Sie, Lieutenant Zarek, die Klingonen machen keine Gefangenen. Denkst du, oh, Kirk ist cool. Wobei er selber bei den Tests ja beschissen hat, ne?
Hat er, ja.
Ja. Das, Spock sagt es am Anfang ja so schön, sie hatten ja eine höchst faszinierende Lösung oder so ähnlich, ne?
Mhm, genau.
Ja, das Gute war, dass die vorher noch nie erprobt war.
Naja, wie hat er, der hat eine Auszeichnung für ihr virtuelles Denken, glaube ich. Oder? War das nicht sowas?
Ja, das ist auf jeden Fall der Hammer, weil er hat einfach beschissen. Er hat die Parameter geändert, dass man gewinnen kann.
Ja, das hat ja der Dingens, sein Sohn, ja gesagt, dass er beschissen hätte. Oder einfach gesagt, er hat beschissen. Ja. Sagt er ja dann auch einfach so.
Aber er macht es vorher, weißt du, so hochwichtig. Ja, Lieutenant Zarek, man muss halt lernen, wie man mit dem Tod umzugehen hat, bla bla bla. Auch das, dieses Motiv wird im Film, das meine ich mit diesem Shakespeare-haften, wird wieder aufgegriffen. Es ist nicht einfach nur gesagt, weil er muss sich ja später mit dem Thema, was tut man, wenn man einen Tod nicht ausweichen kann, auseinandersetzen. Es ist wirklich so, jede Szene spielt auf was an.
Ich weiß nur, dass Pille so Gesöff anbringt und eine Brille schenkt. Das weiß ich noch.
Ja, genau. Wir sind dann in der Wohnung von Kirk. Kirk ist nicht gerade begeistert an seinem Geburtstag, weil er ist alt. Ich meine, wie alt war der Schauspieler da? 50?
Nee. Also, du meinst die Rolle oder?
Nee. Ich meine Bill Shatner. Also William Shatner, Bill genannt. Was? Ja.
Nein, da war doch nicht schon 50 in den 80ern.
Warte, natürlich. In der Serie war er ja schon 30.
Echt jetzt?
Ja, natürlich. Ich würde dich doch nicht anlügen, mein Bester. Warum? Nun gut, wo waren wir? Ach ja, vorab, als es hieß, ja, es soll darum gehen, Kirk, dass du älter wirst und nicht mehr gut sehen kannst und eine Brille, Geschenk ist von Pille und so weiter. Und William Shatner, also der Schauspieler, der Kirk verkörpert, war davon auch nicht so begeistert. Da meinte auch so, ja, mein Alter, ich glaube, wir sollten das nicht so in den Vordergrund rücken und wollte ursprünglich dann auch nicht mitmachen, weil er die Idee einfach total schlecht fand, aber er wurde überstimmt quasi. Genau, eigentlich führt das Kommando Spock. Ich meine, Decker kann schlecht führen, der ist ja jetzt irgendwie mit Vija unterwegs, wie wir in der letzten Folge gelernt haben.
Ja, Gott sei Dank.
Naja. Und danach hat er ja in einer himmlischen Familie den Priester gespielt, also der war ja versorgt. Kennst du diese Vox-Serie, eine himmlische Familie, die früher lief?
Hat er da mitgespielt, oder was?
Er ist der Priester, der Vater.
Okay, gut.
Das war's. Ja, ich weiß, man erkennt es echt nicht, weil er ist in Star Trek's Motion Picture noch deutlich jünger.
Ja, gut, klar.
Aber ja, der ist da gut untergekommen. Und übrigens, seine Frau, die spielt in Star Trek 4 mit. Also irgendwie ist eine himmlische Familie mit Star Trek verbandelt, warum auch immer. Nun gut, er ist auf seinen Geburtstag, Kirk, und er ist nicht gerade begeistert. Und Pille meinte auch irgendwie, nachdem er das, wie du richtig sagtest, das Gesöff ja mitbrachte, dieses romulanische Gesöff. Irgendwie so nennt er es, ne?
Ja.
Also blaues Zeug halt.
Ja, ja.
Oder grün und bringt mit und es ist wie auf einer Beerdigung, sagt Pille auch. Also die Stimmung ist nicht gerade pralle und ja, was soll man sagen, Kirk fühlt sich halt aufs alte Teil gestellt und ist nicht so begeistert mit seiner Rolle als Admiral auf der Erde. Er braucht ein Schiff. Im Endeffekt war es ja auch schon, wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, im ersten so, dass er sich die Enterprise mit Gewalt genommen hat, weil er...
Ja, ja, das war... Nur der ist ja zum Oberbefehlshaber, weiß ich wie der Typ hieß, und hat 3 Minuten mit dem gequatscht und hat das Schiff gekriegt oder so.
Genau.
Ich weiß jetzt nicht, wie dieser General, nee, General weiß ich auch nicht,
welchen Namen die da gesagt hatten. Auf jeden Fall kriegt er das Ding jetzt. Und zwar, diesmal ist es so, er macht eine Inspektion auf dem Schiff. Kann ein Admiral offensichtlich jederzeit machen, wenn die Enterprise da ist. Und die Enterprise ist auch, glaube ich, jetzt nur noch ein Ausbildungsschiff quasi. Ist ja auch in die Jahre gekommen, das Ding. Und da werden die Kadetten halt drauf ausgebildet und Spock führt das Ding jetzt als Captain und Kirk sagt sich, boah, ich will wieder auf mein Schiff, ich mache da oben erstmal eine schöne Inspektion. Und wofür ich den Film gleich vorab loben muss, er ist innerhalb von wenigen Minuten auf dem Schiff. Wenn ihr unsere Folge davor euch angehört habt, dann wisst ihr, wie viel mir das wert ist.
Und es sind keine Leute umgekommen.
Ja, er übernimmt ja dann das Kommando, weil, genau, es gibt dieses Genesis-Projekt, also die schießen ein Genesis-Device, eine Sonde sozusagen, auf einen toten Planeten, auf einen toten Mond, und dann entsteht der Genesis-Prozess.
Ja, die sind ja auf der Suche mit Chekhov.
Und einem Schwarzen, wo ich nicht weiß, wie der heißt.
Und ein Captain Schwarzer. Und suchen halt einen Planeten für das Genesis.
Ja, für dieses Genesis-Projekt, genau. Den suchen sie.
Und finden halt einen Planeten, so einen Wüstenplaneten.
City Alpha 6, ne? Denken sie, dass es ist, oder?
Genau, ist aber 5 irgendwie.
Ja, weil ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich bin nicht so der Astronom, gebe ich ja zu, aber irgendwie...
Na, irgendwie ist die 6 doch explodiert und hat die 5 irgendwie...
Umlaufbahn geschoben.
Und irgendwie ist nur Wüste noch übrig geblieben von dem Planeten.
Ja. Gut, auf der einen Seite, ja klar, wenn er auf einer anderen Umlaufbahn ist, geht es dem Planeten schlechter und der Planet explodiert. Das akzeptiere ich noch alles. Was mich so ein bisschen irritiert, das merkt die Sternflotte nicht. Die merkt nicht irgendwie, dass da Planetentrümmerteile sind oder ja, dass der Planet irgendwie so ganz anders aussieht.
Alleine das, nach 10 Jahren hat er gesagt, ne? Dass nach 10 Jahren ja einfach alles weg ist. Da muss ja trotzdem irgendwas rumfliegen noch. Und die Karten.
Oh mein Gott, ich merke gerade, wir müssen den Zuhörer noch ein bisschen mitnehmen. Falls ihr den Film nicht gesehen haben solltet oder es länger her ist, wen meinen wir immer, wenn wir ihn sagen? Wir meinen Khan.
Ach ja,
wer
stimmt.
Ist Khan? Khan ist ein Gegenspieler, den man aus der Originalserie kennt. In einer Folge ist es so, dass sie ihn auftauen und sie finden sein Schiff und seine Besatzung dort. Und man hat ihn irgendwie in den Kyroschlaf, wie es auch immer heißt,
1996, um es so anzumerken.
Ja, in der fernen Zukunft 1996. Weil da war, wir erinnern uns alle, ja, ein großer Lord und Herrscher über ganze Kontinente, weil er war ein Genexperiment, weil wir wissen ja alle, wir können ja schon seit über ein Jahrzehnt Supermenschen klonen. Wissen wir doch alles. Genauso wie Anfang der 90er die Affen eigentlich unsere Sklaven waren, bis sie den Planeten übernahmen. Ich muss ja hier jetzt keinen Geschichtsunterricht betreiben von Dingen, die wir alle wissen. Auf jeden Fall, ja, Planet der Affen ist ein guter Film, by the way. So sollte man mal sehen. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Klonexperimente dazu geführt haben, dass so jemand wie Khan entstanden ist und man hat ihn dann einfach ins All rausgeschickt und ja, warum hat man ihn eigentlich nicht getötet? Weiß gar nicht mehr, wie das in der Folge erklärt war.
Wenn es in der Originalserie vorkam, keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall war er da halt eingefroren. Kirk entdeckt ihn, bietet ihm Gastfreundschaft an und was macht Khan? Er versucht, das Schiff zu übernehmen. Und dabei verliebt sich dann auch eine wirklich hübsche Frau auf dem Schiff der Enterprise in ihn, die ihn als großen Napoleon und Caesar und Herrscher sieht und mit der zusammen wird er dann nach einem Prozess auf einem Planeten zurückgelassen, wo er dann halt leben darf mit dieser hübschen Blonden. Die offensichtlich diese Veränderung von Sinti Alpha 5 nicht gut überlebt hat. Mit anderen Worten, sie ist gestorben.
Durch diese grässlichen, hässlichen Würmern. Wow.
Ja, die übrigens mit so einem Glipper eingeklebt waren, das, wie ich weiß, durchs Making-of, wobei es sich um Himbeermarmelade handelt.
Ach, das waren echte Würmer und die haben
nein,
Marmelade
geschmiert? Nein, das war ein gebasteltes Ding. Okay. Wo unten einer an so einem Hebel
gerundet hat. Die haben sich bewegt, du weißt ja nicht.
Nee, wo willst du so ein Vieh herkriegen?
Also nee, die kleinen Würmer meine ich, diese kleinen.
Ach so, nee, die Marmelade. Kleinen, ja, genau. Also man sieht ja einmal groß diesen Wurm und dann nehmen sie dann aus den Schuppen dann so kleine raus, die sie die in die Ohren reinsetzen. Und dadurch kann Khan dann irgendwie
die Gedanken kontrollieren.
Genau, weil nämlich Chekhov und dieser schwarze Captain gehen nämlich auf Sinti Alpha 5 runter und gucken, ob dieser tote Planet dafür geeignet ist.
Aber nee, anders. Einfach doch Captain Black.
Captain Black? Klingt wie Pirat. Also Chekhov und Captain Black scannen halt diesen Planeten ab, stellen aber fest, da ist Leben an einer Stelle und denken, hä? Nein, hier kann eigentlich nichts sein. Fliegen dann runter und decken dann halt dieses Raumschiff von Khan. Und der nimmt sie halt gefangen und hier nimmt die Babys von diesem komischen Wurmding, die hat nämlich auch meine Frau getötet und viele andere, stecke ich euch ins Ohr. Und dieser Effekt, wie sie dann ins Ohr kriechen, sehr geil. Dafür haben sie tatsächlich einen Wurm genommen, den mit klebrigen Marmelade eingeschmiert und dann übers Gesicht gezogen. Dadurch klebte der so ein bisschen und dadurch wirkte es so, als wenn er, als wenn er kriecht. Spitzeneffekt. Ich fand den Wurm damals total angsteinflößend als Kind.
Ja, ich als Kind auch, das weiß
ja,
ich
ja. Weil das ins Ohr geht, die Vorstellung fand ich total unheimlich.
Ja, ins Ohr ist immer
eklig. Vor allem damals dachte ich, so sind Ohrkneifer, das sind wahrscheinlich echte Käfer so. Oh. Der geschätzte Zuhörer kennt ja meinen Vater nicht, aber der war dann natürlich so drauf, dass er sagte, ja, wenn du nicht aufpasst, kriegst du was in dein Ohr.
Schlaf gut.
Tut mir genau. Ich mach jetzt das Licht aus, klack. Ja, Kinder ärgern, es macht immer Spaß. Auf jeden Fall, irgendwie kann dann Khan mit diesen Würmern, wenn sie in deren Kopf ist, sie kontrollieren. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, aber er kann's.
Ja, irgendwie wird das, ich meine, der lebt 10 Jahre dort schon, der wird die Dinger schon irgendwie kennengelernt haben, denke ich mal, wie die funktionieren. Wenn es die einzige Lebensform auf dem Scheißplaneten noch ist.
Auch diese Szene übrigens, muss man an der Stelle sagen, wer jetzt die Serie wirklich gut kennt, ich nicht, mir ist das nie aufgefallen, aber im Internet findest du das an jeder Ecke. Der Hauptkritikpunkt an diesem Film ist jetzt kein Witz, wirklich einer der größten Kritikpunkte. Chekhov erkennt sofort, dass es kein Schiff ist, okay, das ist in Ordnung, aber auch Khan erkennt Chekhov. Witz, Chekhov war damals noch gar nicht Teil der Serie.
Oh.
Er ist also nie auf Khan gestoßen in der Serie und kann ihn nicht entdeckt haben. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber Walter König, der den ja verkörpert, der ihn spielt, sagt auch im Making-of auf einer der, ich glaube nicht auf der, aber auf einer der anderen Blu-Rays, ich wusste das. Ich erinnere mich ja, wann ich in die Show eingetreten ist. Hab aber gesehen, was für einen tollen Part ich in der Serie krieg und da, im Film krieg und hab meinen Mund gehalten.
Ah.
Weil ich mir dachte, so eine geile Szene kriegst du nie wieder.
Ja, stimmt, ja. Weil er da ja eigentlich ein bisschen so Hauptdarsteller in der Szene.
Ja, 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 er hat da eine große Rolle und deswegen hat er den Mund gehalten. Und als dann später ihn Fans drauf angesprochen haben auf so einer Star Trek Convention, hat er gesagt, ja, Chekhov war da schon da, da war nur die ganze Folge auf der Toilette.
Schlau.
Ja, was witzig ist, wenn man bedenkt, dass man noch nie Toiletten in irgendeiner Star Trek Filmserie oder sonst was gesehen
Nein,
hat.
Nein, brauchen wir doch nicht.
Nein. Es gibt Duschen, die ja. Ja, auch im ersten vielleicht Teil hat sich ja Duschen Lieutenant Elia irgendwie abgeduscht. Bitte?
Ich sagte, vielleicht sind da Duschen und die Toiletten dasselbe.
Ew. Und schon sieht die Zukunft nicht mehr so strahlend aus. Nun gut. Wo waren wir?
Ja gut, durch diese Gedankendinger kann er halt aufs Schiff, ne? Auf die USS...
Die USS Reliant. Genau, auf die Reliant kommt er dann. Genau. Das ist übrigens auch ganz witzig. Die hat ja die Gondeln unten. Und das ist ein Fehler. Die haben die Bauzeichnung gemacht für das Ding. Die Gondeln sollten eigentlich oben sein. Aber der sich das angeguckt hat, meinte, oh, Gondel nach unten ist ja die total tolle Idee, weil er den Plan auf den Kopf gehalten hat. Und dann haben tatsächlich die Leute von Industry Lights and Magics gesagt, ja, so haben wir es auch gedacht. Ja, ja, Gondeln unten, ja, ganz neues Konzept. Mhm.
Nö, ist doch...
Und haben das dann entsprechend umgemalt, dass es auch so passt.
Ja, aber wieso nicht? Ist doch nicht immer das... Klar, die haben ja immer dasselbe Grundmuster, die Schiffe, aber...
Ja, das wollte der Regisseur Niklas Meyer, der hier das erste Mal die Regie führt, auch. Der wollte, dass man erkennt, dass es eine Flotte ist. Genauso meinte er, wie man ja auch bei der US-Flotte sieht, dass der Zerstörer ähnlichen Baustil hat wie jetzt ein Flugzeugträger aber oder so. Man sieht ja, dass eines... eine Flotte
aber
ist.
Aber man sieht schon, dass das zur Föderation gehört, das Schiff. Diese Untertassensektion und so.
Ja, ja, genau, das meine ich ja. Das wollte er haben. Das sieht, er meint, bei echten Flotten sieht man das ja auch, dass Schiffe zu ähnlichen Baustilen gehören. Und das wollte er halt rein. Überhaupt, wenn ihr das mal mit dem ersten Film oder auch mit der Serie vergleicht, Niklas Meyer war ein Riesenfan von so nautischen Seeabenteuern. Und das wollte er in diese Star Trek-Serie reinbringen. Das heißt, er wollte weg von, im ersten Film ist ja so und auch in der Serie, die Räume sind alle groß, ein riesen Freizeitdeck und alles ist sehr friedlich. Und hier ist es so, die Räume sind alle klein, die Gänge sind alle kleiner, alles wirkt militaristischer, die Uniformen wirken so wie so eine Seemannsuniform, so nautisch halt. Auch diese Pfeife, die sie machen, wenn jemand an Bord kommt.
Gab's das nicht schon in der Serie? Ich glaube schon.
Also zumindest im ersten Film haben sie es nicht verwendet,
Film,
als er an Bord
kam. Serie kam das aber auch
also ich will vor. Nicht ausschließen, dass es in der ersten Serie schon vorkam, aber im ersten Film nicht. Der erste Film hat einen völlig anderen Grundton.
Ja.
Auch wie gesagt, diese sehr schicken Uniformen, die ja wirklich sehr glamourös eigentlich aussehen, mit dem Gold dran und dem Ganzen. Und halt auch, dass diese Gänge so eng sind. Also guck dir, im ersten Film sind die Gänge ja alle groß und breit und dieses Schiff ist riesig und groß und gewaltig und viel. Und das wirkt eher wie so ein U-Boot, finde ich.
Ja.
Vom Stil her so ein bisschen.
Ja, so Schiffe sind ja eigentlich auch immer sehr eng, ne? Also von daher.
Ja, ja, klar, wo hat man hier aufgenommen? Man hat es so ein bisschen, und der ganze Film ist ja sowieso ein bisschen mehr auf Action, ein bisschen mehr auf
Gott
Krieg
sei
und
Dank.
Militär. Ja. Muss ich auch sagen, mir ist diese Variante auch lieber, weil ein dramatisches das Tor öffnet sich und dann wum, wum. Und das dann irgendwie 10 Minuten ist nicht so toll wie ein Feuer. Und dann werden endlich mal Laser abgeschossen.
Was ich aber, ja, wegen dem Genesis jetzt nochmal zurückzukommen. Chekhov und seine Mannschaft ist halt auf dem Schiff und tun halt dieses Wissenschaftler von Genesis kontaktieren, dass die nun zu Dane kommen und Genesis haben wollen oder übergeben werden soll.
Mhm, genau. Also diese Station, ich komme gerade nicht drauf, wie die hieß. Auf jeden Fall zu dieser Station, dieser Forschungsstation, wo sie an Genesis arbeiten, da arbeitet eine ehemalige Flamme von Kirk dran und ihr Sohn David, der Sohn von Kirk ist. Denn die hatten wohl mal was miteinander. Übrigens, wenn ihr die neuen Into Darkness gesehen habt, die da nur im BH unterwegs gewesen ist, das ist Dr. Marcus. Das heißt, wir wissen schon mal im nächsten Star Trek Film, irgendwie muss da mal was gelaufen sein.
Ach so.
Ja, ja. Ja, also Dr. Marcus genau heißt sie und David Marcus ist ihr Sohn und die arbeiten halt an Genesis und sind auch nicht so begeistert, als dann Chekhov schon Gedanken kontrolliert, sagt, wir kommen jetzt und holen das Ding ab, weil eigentlich sollte das Militär dieses friedliche Projekt unterstützen. Und sie haben,
aber nie an sich reißen.
Ja, und nicht an sich reißen, genau. Und die haben Angst, dass das zur. Also dazu muss man wissen, die ursprüngliche Story sollte eigentlich sein, dass es eine super gefährliche Waffe ist, um die sie sich dann streiten. Aber dann meinten halt sowohl Shatner als auch noch ein paar andere im Set rum, das ist irgendwie nicht Star Trek. Ja, die Föderation würde keine Superwaffe entwickeln. Das können wir nicht machen. Und dann kam der Gedanke, oh, lass doch was machen, was friedliche Planeten schaffen kann mit Vegetation drauf. Aber das kann man auch als Waffe missbrauchen. Und dann dachten sich alle, ja, das ist Star Trek. Das passt eher. Und deswegen ist diese Kooperation zwischen Militär und Forschung in dem Film verbunden, weil ein bisschen fragt man sich schon, wozu brauchen die eigentlich die Föderation?
Naja, um die Planeten, richtigen Planeten zu finden.
Boah, aber da hätte man noch ein reines Forschungsschiff irgendwie, oder?
Naja, vielleicht haben sie keine eigenen Schiffe.
Ja, stimmt, vielleicht ist die
Föderation. Die haben sich ja beworben bei der Föderation. Wie denkt ihr über den Plan? Mit hier machen wir ein schönes 3D-Modell, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Das sah aber ziemlich gut aus, fand ich. Also, das kann man heute noch anschauen. Ist zwar jetzt alt halt, aber.
Ja, war früher tatsächlich meine absolute Lieblingsszene in diesem Film. Wo diese Genesis-Effekt. Heute, ja, also, es sieht immer noch schick aus, aber heute siehst du halt, okay, das ist so ein Amiga-mäßig aussehender Computereffekt.
Man sieht, dass es computeranimiert ist. Heute würde man das sagen, könnte man so machen, dass es echt aussieht halt.
Ja, heute könnte man es echt aussehen lassen. Da sieht es halt offensichtlich aus wie so ein Amiga-Computeranimation. Aber eine wirklich gute Amiga-Computeranimation.
Ja, so mit 3D, Gebirge, ja. Wasser und alles mögliche, was dazu gehört.
Aber das war damals echt meine... Also diese Szene konnte ich mir wieder und wieder angucken, weil ich sie so toll fand. Die war echt so der Hammer. Und das war tatsächlich eine Computeranimation. Und es war so... Das war einer der ersten Filme, der überhaupt, so ähnlich wie mit Tron, überhaupt eine computeranimierte Szene benutzt hat. Weil alles andere, was in diesen Star Trek-Filmen sieht, ist wirklich noch mit Modellen und Tricktechnik. Auch der Nebel, in den sie später reinfliegen, das ist nicht, das ist kein Computereffekt, sondern da haben sie ein riesen Aquarium aufgestellt, haben Salzwasser dreiviertel gefüllt, der Rest Süßwasser und dann Farbe reingekippt. Und das verteilt sich ja dann unterschiedlich schnell. Und die Farben agieren miteinander. Dann filmst du das mit einer Kamera, die du da über Nacht stehen lässt, tatsächlich, super ausgeleuchtet, mit 2 Bildern die Sekunde und lässt das schneller ablaufen. Und dann bewegt sich das halt schnell wie Wolken. Sowas hat man früher wirklich noch gemacht. Das hat man auch bei First Encounter of the Third Kind, heißt am Original. Die unheimliche Begegnung der dritten Art. Da haben sie auch die Wolken mit so einem Effekt gemacht. Heute denkt man sich, ernsthaft, ihr habt da 2-3 Tage lang ein Aquarium mit Farbe gefilmt? Ja, anders konnte man Wolken nicht erstellen. Es gab keine Computereffekte. Ja, und einfach den Himmel abfilmen, oh, da wird schon ein Gewitter kommen. Schwer, ja. Dass es vor allem dann auch immer die super Lichtverhältnisse sind, dass du das so toll einfügen kannst. Und wenn du das dann im Schnellverfahren auch noch abspielst, wenn du das denn echt machen würdest, wäre es nicht immer alles super ausgeleuchtet durchgehen.
Ging halt nichts anderes, ja, klar.
Ja, ja, aber der Nebel ist ja schon wieder ein Vorgriff. Wir waren ja dabei, dass wir jetzt zu dieser Station fliegen und dann ein Notsignal, glaube ich, kommt an Kirk.
Naja, ein Notsignal. Die wollten halt wissen, was das jetzt sollte, warum die auf einmal hier die Föderation das Projekt an sich reißen
will. Stimmt, es war kein Notsignal, aber es wurde mittendrin abgebrochen. Dadurch habe ich das so in Erinnerung, weil das so dramatisch war mit Kirk, warum nimmst du uns das weg?
Ja, Khan hat das ja gestört, das Signal, dass die Signal zwar rauskam, aber nichts rein oder so ähnlich. Also,
ja, genau, sie konnten ihn nicht verstehen, sie konnten Kirk sehen,
genau.
Aber er konnte nichts sagen und er hat immer nur, wer nimmt euch Genesis weg? Wer nimmt euch Genesis weg? Aber wir erfahren es nicht.
Genau. Ja, und da so komischerweise das einzige Schiff im Quadranten sind, was ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen kann, weil ein Quadrant ja ein Viertel der Milchstraße ist.
Nein? Nein, versuch es nicht. Olli, lass dir eine Sache sagen. Wenn du alle Filme dir anguckst und auch alle Serien, die Enterprise oder Voyager oder Defiant, wer auch immer, ist immer das einzige Schiff im Quadranten. Und das war ja schon im ersten Teil so. Ja, die Enterprise muss los, sind das einzige Schiff hier, wo du denkst, echt, bei der Erde?
Ja.
Ihr habt kein anderes Föderationsraumschiff bei der Erde?
Das wollte ich in der ersten Folge schon sagen, dass das
so das, ist. Ja, und das ist bei allen. Das ist bei allen so. Guck, alle Filme ist immer das Gleiche. Irgendeiner muss, ja, wir haben nur noch ein Raumschiff im Raum und wir sind das einzige Raumschiff in der Nähe, was die Föderation hat, nur die Enterprise. Wir müssen es akzeptieren.
Ja, aber trotzdem, im Quadranten, das sind 5000 Lichtjahre.
Es ist nur ein Schiff da, Olli.
Was soll das andere Schiff
da? Es gibt nur die Enterprise. Okay. Es ist das einzige ist Schiff.
Eine kleine Flotte.
Ja, die Reliant, die Enterprise und später noch die Excelsior. Das ist deren drittes Schiff.
Mein Gott.
Naja, gut, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, du konntest nicht so viele Modelle bauen, ne?
Ja, ich weiß ja nicht. Ist das vielleicht eine...
So ein Modell hat ein Vermögen gekostet, also... Wenn du mal, heute, also seit es Computereffekte gibt, so seit Ende der 90er bei Deep Space Nine, da konnten sie auf einmal eine Riesenflotte zeigen. Das hatten sie ja vorher noch nie. Du hast noch nie eine Riesenflotte gesehen. Und wenn du zum Beispiel drei klingonische imperiale Zerstörer siehst, ja, dann ist es einmal dasselbe Schiff dreimal hingepackt. Anders ging's nicht.
Ja, aber ich denke mal, dass die Umschreibung Quadrant einfach früher nicht die Dimension hatte wie später in den späteren Serien und Filmen. Also,
ja, ach so, du meinst jetzt Alpha-Quadranten und Gamma-Quadranten.
Ja, ja, halt klar. Vielleicht eine ganz andere Größenordnung hatte, denke ich mal. Also, kann man nicht vorstellen. Sektor ja, also, wäre vielleicht also, besser gewesen als
Quadranten. Im Englischen ist ja der Spruch immer, we are the only ship in range. Wir sind das einzige Schiff in Reichweite. Ja, das ist eigentlich immer der Klassikerspruch.
Sehe ich noch einen, aber im Quadranten
Ich nicht. Dumm. Wenn ich ehrlich bin, ich nicht. Ja, wenn da irgendwas auf die Erde zufliegt, dann denke ich mir immer wieder ernsthaft, ihr seid das einzige Schiff. Sicher, Hauptquartier der Föderation, was weiß ich, wie viele Planeten und Welten, kein einziges anderes Schiff. Ich würde akzeptieren, wenn es das beste Schiff ist. Okay, ja, klar. Enterprise, Flaggschiff der Föderation, aber das einzige? Nein.
Ja, Sparmaßnahmen vielleicht.
wir müssen sparen, ja. Da ist einiges zu Bruch gegangen im letzten Film, als Viecher sich genährt hat. Da.
Ja, gut.
Sie kommt zu der Station und Dramatik, alle sind an der Decke aufgehängt, tot. Und wer ist dafür verantwortlich, wir wissen es noch.
Aber der Flug hat doch kürzer gedauert als im ersten Film, oder?
Entschuldigung. Das musstest du jetzt bringen. Ja, der Flug, jeder Flug ist übrigens schneller. Weißt du, was die machen? Die nehmen einfach einen Warp und er funktioniert.
Ja.
Ja.
Ich weiß gar nicht
kein mehr. Wurmloch, kein nix.
War da irgendwas? Haben die den Flug irgendwie thematisiert? Ich glaube, nee, oder? Ich glaube, das hat man einfach
gar nicht gezeigt. Die sind einfach auf Warp gegangen. Da hast du nochmal eine interessante Sache. Die sind ja bei der Raumstation bei der Erde und dann gehen sie auf Warp.
Ja.
Das ist auch interessant. Im ersten Teil müssen sie ja erst aus dem blöden Sonnensystem rausfliegen und dann heißt es ja, oh, wir müssen jetzt schon auf Warp gehen. Was? Mit einem Sonnensystem? Ja, mit einem Sonnensystem. Wo ich auch dachte, ihr geht immer mit einem Sonnensystem auf Warp. Das hat euch noch nie in irgendeiner Serie, Film oder sonst was gestört.
Ja, die müssen ja bloß wissen, wo die Planeten gerade zu dem Zeitpunkt sind. Das reicht ja aus.
Und ich würde davon ausgehen, dass die das können. Eben. Aber nee, im ersten Teil, also in Star Trek 1 ist es echt so, da müssen sie erst aus dem Sonnensystem rausfliegen.
Okay.
Aber das spielt hier keine Rolle mehr. Hier geht man einfach direkt auf Warp und gut. Ich meine, in Star Trek 4 gehen sie in der Erdatmosphäre auf Warp, also was soll's. Ja. Geht alle. Also das ist Star Trek. Wenn es sein muss, geht's. Kurz und knapp. Die Enterprise macht sich also auf den Weg, auf diesen Hilferuf von Dr. Carol Marcus, also seiner ehemaligen Flamme, ja, auf dessen Hilferuf zu reagieren. Aber wobei, nochmal, es ist ja kein Hilferuf.
Nee, eher eine Beschwerde.
Ja, also auf diese Beschwerde hin reagiert Kirk, indem er dann die Enterprise nimmt und mit der zu der Raumstation hinfliegen möchte, auf der Dr. Carol Marcus, also seine ehemalige Flamme quasi, an ihrem Genesis-Projekt arbeitet, mit ihrem Sohn zusammen. Dabei begegnen sie der USS Reliant, wo sie natürlich davon ausgehen, wie Khan es auch so schön sagt, der das Schiff jetzt übernommen hat, haha, sie werden nicht ihre Schilde hochnehmen, denn wir sind ja eine friedliche Flotte. Also was machen sie? Sie fliegen auf das Ding zu, wollen Kontakt aufnehmen, aber keiner reagiert. Die Reliant nähert sich. nimmt ihre Schilde hoch. Und sofort reagiert Kirk, will auch seine Schilde hochnehmen, aber zu spät. Khan feuert. Die Enterprise wird getroffen. Ein junger Offizier wird dabei übrigens getötet, den Scotty später noch hochträgt, wo wir übrigens, habe ich im Internet gelesen, eigentlich erfahren sollten, dass das ein Verwandter von ihm war.
Ja, irgendwie fand ich die Szene komisch, weil warum bringt er erst zur Brücke hoch, anstatt gleich in die medizinische Dingsstation?
Ja, die Szene ergibt sowieso keinen Sinn, aber ich fand es auch komisch, dass der überhaupt, der wird begrüßt am Anfang hochwichtig, ja, als er die Crew sich anschaut, guckt er ihn halt an. Und danach, nachdem er tot ist, ist er da auch bei ihm und oh, ist das Schiff auf Warp gegangen? Ja, und er kriegt voll die große Szene und denkst, warum, ja, wer ist
das? Alleine, er tut erstmal das vom Captain Kirk das Ding andatschen und es Blut verschmiert. Echt, Schweinerei.
Das ist dumm. Das sah ziemlich dramatisch aus.
Ich musste die ganze Zeit auf diesen Latz schauen, wo das Blut dran klebte.
Ja, ich auch. Aber, genau, sie werden beschossen und dann kommt eine, wie ich finde, extrem coole Szene. Denn anders als im ersten Film ist Kirk nicht irgendwie der Trottel-Captain, der jetzt irgendwie sagt, feuert die Phaser, und dann kommt irgend so ein Decker, nein! Dann fliegen wir alle in die Luft, Captain. Sondern...
So aus dem Nichts, oder wie?
Sondern Kirk ist diesmal wirklich Herr der Lage. Er muss zwar seine Brille aufsetzen, was ihn ein bisschen schmerzt, was sein Ego betrifft, aber er hat die super Idee. Er sagt, nein, Khan, und ja, was wohl, verschone uns, blabla, aber er dann, ich will Genesis. Und er, okay, klar, schicken wir dir rüber, wie viel Zeit gibt's uns? Er gibt ihnen 60 Sekunden. Und Ton aus, er geht zu seinen Leuten rüber, alles schickt er von der Brücke und sagt, okay, wir machen Folgendes, wir übernehmen die Kontrolle über sein Schiff und fahren deren Schilde runter und feuern zurück. Wie ich finde, der beste Plan ever.
Ja klar, als Admiral hast du halt solche Codes für die Schiffe.
Ja, total cool. Also, das ist mal eine intelligente Lösung irgendwie für sowas. Und ich finde das auch von Shatner toll geschauspielert, wie er da steht und irgendwie, so, Sulu, dann übertragen Sie mal unsere Daten, die er aber auch guckt, weißt du, so richtig hinterlistig. Und du schon weißt so, er wird jetzt voll feuern. Und ja, er schießt halt zurück und dann muss sich halt Khan von seinem Rachefeldzug, denn er kündigt sich ja vorher nochmal groß an nach Motto, ah, Kirk, kennen Sie mich noch und bla bla. Er hätte ihn ja auch einfach vernichten können.
Ja, da.
Und auf Genesis verzichten können, sonst was, aber er musste ja diesen Auftritt haben. Das siehst du ja auch schon in der Szene, wo sie ihn im Trailer treffen. Das ist auch eine tolle Szene, wo er dann irgendwie sagt, Kirk hat euch sicher hergebracht oder so ähnlich. Und er dann meint, nein, wir sind nicht von Admiral Kirk. Und seine Reaktion, Admiral. Wo du richtig merkst, so, er ist angefressen, dass Kirk jetzt auch noch befördert wurde. Der Typ, der ihn auf diesen Planeten gesetzt hat, wegen dem er seine Frau verloren hat und wo er dann erfahren muss, dass er Admiral ist. Dieses Gesicht, weißt du? Wo du richtig Khan ansiehst, wie wahnsinnig sauer er ist in dem Moment, wo er echt so denkt, Admiral, ne, so, wenn ich den zu fassen kriege. Insofern ist es nachvollziehbar, dass er dann seine persönliche Rache quasi sucht, indem er die Enterprise vernichten will. Aber erstmal will er sich halt Genesis holen, ne? Ich gehe davon aus, er hätte das Schiff danach auch vernichtet.
Ja, aber so das richtige Motiv, warum er das haben will, kommt da aus dem Film aber nie richtig raus.
Ich nehme mal an, dass sie Genesis haben wollen und dann ihren eigenen Planeten zu schaffen und da dann friedlich leben zu können.
Ja, dann hätten sie so machen können, mein Gott.
Ja, natürlich,
aber
klar.
Aber ich finde es, wenn er so intelligent ist, weil er so ein Supermutant ist, finde ich, da hat er zu primitive Gefühle oder...
Ja, das ist seine Hybris. Er hat halt ein wahnsinnig übertriebenes Ego.
Ja, irgendwie ist der...
Aber das weiß ich nicht. Das ist, ich meine, darum heißt der Film Zorn ist Khan. Ne? Ja. Also sein Zorn übersteigt alles. Es sollte ja auch eigentlich, Nicholas Meyer wollte ja eigentlich, dass er das unentdeckte Land heißt, wie dann der sechste Teil hieß. Aber da dachten sich dann die Produzenten und so weiter, unentdecktes Land, das klingt so hochgestochen. Das haben wir schon im letzten Film gehabt. Lass ihn mal Zorn des Khan nennen. Das macht sich auf jedem Plakat gut. Das verstehen die Leute. Das unentdeckte Land sollte nämlich das sein, dass Kirk älter wird und dass er quasi damit leben umgehen muss, älter zu sein. Und dieses ganze Motiv, was ja auch im Film eine wichtige Rolle spielt, aber na, der Zuschauer will Zorn und Rache und Phaser und...
Kaboom.
Gut, ich muss sagen, so abfällig, dass ich das jetzt auch sage, nach dem ersten Film kann ich das sogar verstehen.
Ja.
Dass er mit dieser Prämisse rangeht. Ja, ne?
Schlechter konnte es nicht werden.
Oh, doch, das schon. Aber
ja, gut.
Nicht langweiliger.
Ja,
nicht
aber
langweiliger.
Den Zeitpunkt meine ich natürlich.
Ja, klar. Kirk legt ihn halt rein, die Reliant muss sich zurückziehen und jetzt ist die Enterprise angeschlagen und kann erstmal nicht weg. Warp-Antrieb ist im Eimer. Wie gesagt, hat er ja noch dem im Sterbenden gesagt, wir sind auf Warp, alles gut. In Wirklichkeit nicht wirklich. Und dann gehen sie halt auf die Station.
Ja, mit Impuls konnten sie weiterfliegen dann,
glaube ich. Genau. Hatten sie dann irgendwie. Und gehen auf die Station und dort hängen dann alle gemeuchelt, an der Decke aufgehangen, bis auf wenige Lebenszeichen.
Ja, die zwei, Chekhov und Captain Terrell, aka Captain Black.
Ja, unser Captain Black. Ich finde es sehr großartig, dass du den Namen noch weißt. Mal ganz ehrlich, ich habe den Film so oft gesehen, sein Name ist nicht hängen geblieben. Er ist der Schwarze, den der Wurm umbringt. Das ist für mich seine Rolle.
Er hat sich selbst umgebracht, ja? Nicht der Wurm.
Ja, stimmt. Er ist eigentlich, oh Mann, jetzt wo du das sagst, habe ich schlechtes Gewissen, weil eigentlich war er ganz heroisch. Ne? Er hätte den Captain umbringen müssen, aber hat er dem gemeint, nein, Kirk ist zu cool. Er
hat sich lieber selbst getötet.
Kann nicht Kirk töten. Er ist zu geil. Und muss sich dann die Waffe selber an den Kopf halten. Ja, stimmt. Ich meine, er hatte ja keine Scheu davor zu schießen. Ich meine, ich gehe mal davon aus, er hat wahrscheinlich mitgemeuchelt auf der Raumstation, ne?
Weiß man nicht. Aber ich glaube nicht, die haben vielleicht eher zugeschaut. Aber die konnten halt nichts machen. Ich glaube.
Das ist ehrlich gesagt. Nein, die mussten keinen umbringen. Die mussten nur zuschauen auf den.
Ja, ich glaube, das ist auch nie besser.
Nee, wenn du, überhaupt nicht.
Du keine Kontrolle über deinen Geist mehr hast, musst aber alles mit ansehen. Ich glaube, das ist auch
Khan
nicht
schön. Khan lässt sie zuschauen. Ich sage ja, Khan ist ein kranker Bastard.
Ja, gut. Vielleicht haben sie es auch nicht gezeigt, weil es vielleicht dann schlechtes Licht auf die Föderation gezeigt hätte oder so. Keine Ahnung.
Ja. Ich glaube auch. Captain Blacks Image durfte nicht angekratzt werden. aus Sicht der Fans. Nein, genug über den Mann, der hat ja gut geschauspielert. Auf jeden Fall, sie entdecken aber noch Koordinaten und vermuten, dass sich dort welche rettend runtergebeamt haben, nachdem sie Chekhov dort völlig verstört finden.
Ja, wo er sagt, ja, der ist vollkommen ausgetickt, Khan, der hat alle getötet, wollte Genesis haben.
Aber sie wollten es nicht rausgeben und haben sich nacheinander alle abmetzeln lassen. Ja.
Und ist dann halt verschwunden, weil er die Enterprise halt abfangen musste.
Was ja auch fast geklappt hätte, ne? Also, nur Kirk war ein klein bisschen schlauer. Dann bienen sie sich zu diesen Koordinaten und sind dann mitten im Planeten drin, wo sie dann tolles Glaspainting gemacht haben von Genesis, so ein Riesenraum. Ich fand das damals voll spektakulär, als ich das erste Mal gesehen habe. In Wirklichkeit war das eine Fläche von, ich weiß nicht, so groß wie ein Esstisch, wo sie gestanden haben. Und der Rest ist alles nur eingefügt. Wir haben nicht wirklich irgendwie ein tolles Genesis gesehen, aber gut.
Im Moment, du vergisst jetzt aber die Szene, wo Chekhov und Captain Black doch...
Stimmt, ja, Chekhov und Captain Black haben dann...
oh Mann, kannst du Captain Pirat. Terrell sagen, wenn es dir lieber
Captain ist. Terrell, ja, ich glaube, Captain Black kriege ich nie seriös über meine Lippen. Vor allem, ich meine, so ein Piratenname und dann nennen wir ihn Captain Black, weil er schwarz ist.
Ja, er ist Captain, er ist schwarz, also.
Es tut mir leid, aber das ist...
Was ist...
Das ist sowas von rassistisch. Nun gut. Ja, genau, sie bedrohen ihn mit der Waffe. Also Kirk wird bedroht von Chekhov und von Captain Black mit der Waffe. Aber Chekhov kann dann doch nicht, weil dann der Wurm über ihn Kontrolle übernimmt, aus seinem Ohr rauskriegt. Übrigens, für die Szene haben sie tatsächlich ein über einen Meter großes Ohr gebastelt.
Was?
Ja, um ihn da rauskriegen zu lassen, mit Haaren an der Seite dran. Das ist so eine Wand, da sind so Haare und da ist so seilig das Ohr. Das haben sie ihm groß gemacht, damit sie das in Nahaufnahme zeigen können, weil das Auge sieht, wenn bei Nahaufnahmen irgendwas nur ein kleines Modell ist. Das ist auch so bei der Enterprise, die Szene, wo die Reliant schießt auf die Enterprise. Die sehen immer, wo ein Schuss fällt. Da haben sie nicht das Modell genommen, was du fliegen siehst. Aus dem einfachen Grund, die Flammen und die Explosion. Du siehst, wenn eine Flamme viel, viel, viel größer ist als das Modell.
Ja, das sieht man in den ganz billigen Filmen immer.
Genau, deswegen haben sie es so gemacht, dass sie dann für diese eine Szene, die dann zerschossen wird, das im Riesenmodell gebaut haben, Maßstab gewaltig.
Zu der Flamme, die dann da rauskommt sozusagen.
Genau, damit das Auge das nicht so als Täuschung sieht. Und genauso ist es ja auch, wenn du da so einen kleinen Mini-Wurm in Nahaufnahme gesehen hättest, hast du sofort in der Nahaufnahme gesehen, das ist ja eigentlich nur so ein glitschiges Himbeermarmeladending. Deswegen haben sie halt ein über einen Meter großes Gummiohr gebastelt, tatsächlich, mit Haaren an den Seiten, wo dann dieser Riesenwurm rausflutschen konnte, der dann so groß war, dass er fürs Auge gut aussah.
Bäh.
Ja, so läuft das halt. Das ist Hollywood. Und ja, damit hatte Chekhov irgendwie Glück gehabt, aber Captain Black hatte nicht so viel Glück, weil als er dann den Befehl bekam von Khan, Kirk zu erschießen, konnte er das nicht tun, weil, wie gesagt, Kirk ist sowas von geil und der coolste Admiral ever, das kann Captain Black nicht machen. Und so richtet er die Waffe auf sich selber und pulverisiert sich.
Ja, aber durch das Armband konnte er Khan trotzdem Genesis hochbeamen, sozusagen. Also diese Sonde oder was es war.
So ist es. Und damit hatte er eigentlich alles, was er wollte und hätte abhauen können.
Dann kommt ja die beste Szene im Film.
Die bekannteste auf jeden Fall, ja.
Ja, wo Khan sagt, ja, du hast mich auf so einen Planeten zurückgelassen und das mache ich dasselbe wie mit dir jetzt und ja, versauert doch dort und ja, dann so, Khan.
Diese Szene ist auch im Deutschen so ein bisschen, ich weiß nicht, im Deutschen hörst du ihn ja noch Khan schreien und hörst du noch im Englisch das Englische oft so Khan, weil in Wirklichkeit ist es so, er schreit Khan und dann siehst du den Planeten auf Englisch, ne, von außen und dann hörst du noch im All Khan, als wenn er ins All hinaus schreien könnte.
Ja, so ein Echo.
Ja, so. Wo du echt denkst, wie krass ist das bitte? Er ist so wütend auf ihn, dass er unter der Erde des Planeten sein kann und du ihn im All noch hörst. Das meine ich mit diesem Shakespeare-haften, weißt du, diese ganze Szene, wie Khan sich so zurücklehnt und ich lasse dich auf den Planeten zurück, so wie ich zurückgelassen wurde. Ja, er lässt ihn zurück und ich lasse dich zurück. Bury alive, bury alive. Und dann siehst du richtig, also ich finde das so geil. William Shatner, also Bill Shatner, neigt ja zum Overacting, zum Übertreiben beim Schauspielern.
Oh ja.
Dafür ist er ja bekannt, das merkt man vor allem, wenn man auf Englisch im Original so in den Making-ofs die Szenen sieht und er kann ja nicht Spock sagen, einfach Spock, sondern es ist immer Spock, Spock, Spock. Immer mit sehr viel Dramatik. Und diese Szene, wo er Khan brüllt, sein Gesicht auch so dieses Khan, ja, wo er wirklich, also er sieht aus in dem Moment, als wenn sein ganzes Gesicht mit Gewalt
explodiert.
Ja, also ich liebe die Szene. Das kann die Synchro gar nicht so rüberbringen. Der Synchro schreit da eigentlich irgendwie noch recht zivilisiert.
Ja, normal halt.
Ja. Und dann auch, vor allem das Schöne ist, er ruft ja dann Khan, er schreit und dann siehst du auf diesem Stuhl Khan sitzen, als wenn er das hören könnte, ja, dass es bis ins All hinausgeht und lehnt sich zurück so, das süße ja, Gefühl der Rache.
Er hat es halt durch das Armband gehört.
Ja, ja, klar.
Da hat die ja abgehört.
Und daraus kommt ja auch dieses berühmte Zitat, was sie tatsächlich hinten fett draufgeklatscht haben auf die Blu-ray. Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird.
Genau.
Ja, von
der Weltraum ist kalt.
Ja, ja. Und es ist ja auch ein, was von den Klingonen ist das ein Sprichwort, ne?
Puh, ja, genau.
Theatermäßige Szene, weißt du, wo einfach nur, hier passiert nichts, hier ist kein Rumgeschieße, sonst was, aber die Schauspieler bringen einfach mit ihrer Performance das so dramatisch rüber, finde ich, dass du wirklich in diesem Moment denkst, vor allem, überleg mal, Kirk hat gar keinen Grund, wütend zu sein.
Wieso?
Naja, Kirk weiß eigentlich, dass dieser Funkspruch, auf den wir noch nicht eingegangen sind.
Stimmt.
Da sagt nämlich, davor war ein Funkspruch, das haben wir jetzt unterschlagen, dass Spock sagt, oh, Captain, wir werden noch unheimlich lange brauchen, bis wir das Schiff repariert haben. Und den Funkspruch hören natürlich Khan ab und denkt sich, hehehe, ich brauche nicht unendlich lange, bis ich mein Schiff repariert habe. Und glaubt sich im Vorteil. Und dann irgendwie sagt, dann war halt dieser Funkspruch und danach sagt Kirk ja, okay, wir beamen uns jetzt hoch und auf wie geht's.
Ja, das ist, wo die Genesis halt sehen, ne, in der Höhle da, wo du gerade gesagt hast, dass dieser Effekt halt ziemlich cool gewesen wäre.
Genau.
Wobei ich mich frage, wie kann da Sonne scheinen? Da war so ein Sonnenschein das, hinter dem Felsen so, der...
Ja, weil Genesis Mini-Sonnennetz...
Genau, okay, alles klar. Ja, okay. Danke für die Erklärung.
Ich hab's versucht, Mann. Ja, es ergibt keinen Sinn. Du hast recht. Mein Gott, ich habe nie drüber nachgedacht, aber ja, die müssen eigentlich schon decken.
Das habe ich beim ersten Mal schon gesehen. So, warum scheint da Sonne? Ist da ein Loch? Aber wenn da ein Loch drin ist, dann zieht es doch alles raus.
Oh mein Gott, ja, das. Ja, die haben riesen Scheinwerfer. Mhm. Ja.
Aha, okay, genau. Und die Scheinwerfer reichen aus, um Photosynthese zu machen.
Alles ja. Das ist die okay. Zukunft.
Oh, okay, alles klar.
Das ist wie, weißt du, das ist bei Star Trek so, das ist die Zukunft. Die haben die Technik. Das kann, wie bei Star Wars irgendwie. Ja, aber müsst ihr nicht die Macht. Ja, aber es ergibt keinen Sinn, wenn er vorher die macht. Das ist halt alles, das erklärt jeden Fehler.
Ja, in der Szene wird er, glaube ich, auch erklärt, dass er gemogelt hat, ne, bei dem
Kobayashi Maru. Ja, genau, das erklärt David dann Lieutenant Savage. Lieutenant Savage, also Christy Alley, ist ja auch verwirrt. Sie so, hä, Moment, warum? Also die ist quasi in dem Moment das Tool des Zuschauers, weil der Zuschauer denkt ja auch in dem Moment, hä, ihr habt gerade gesagt, das Schiff ist kaputt. Und man muss ja immer eine Begründung haben bei Star Trek, warum man jetzt dem Zuschauer das alles erklären muss. Also ist es hier Lieutenant Savage, die sagt, Moment, das geht doch nicht. Und dann, tja, Lieutenant Savage, normal sollte man ja nicht funken, während so ein Kampfeinsatz ist. Aber wir haben das mit Absicht gemacht, damit Khan das hört, bla bla bla. Und es war halt nur eine Finte.
Tage anstatt Stunden.
Ja, genau, Tage anstatt Stunden. Und das ist ja auch ganz witzig, sie ist Vulkanierin, was ich noch gar nicht erwähnte. Und ja, auch so ein bisschen die Sea-Tochter, wenn du so willst, von Spock. Spock will sie ja als neue große Vulkanierin der Sternflotte pushen. Das Motiv wird auch noch in den späteren Filmen aufgenommen. Und für sie ist das, sie sagte, ja, aber Spock kann ja nicht lügen, das ist ja nicht logisch. Und Spock so,
Ich hab nur übertrieben.
Ja, das ist so, wir wissen ja alle, wir wissen alle, Spock ist halb Mensch, halb Vulkanier, das heißt, natürlich kann er lügen. Und dadurch haben sie den Vorteil, dass zwar ihr Wort nicht geht, aber sie können feuern.
Ja.
Sie können feuern, sind also nicht wehrlos und die Reliant hält sich natürlich, denkt sich natürlich im Vorteil, vor allem Khan, und will jetzt das Schiff endgültig zerstören. Ihr könnt euch jetzt als Zuhörer fragen, warum eigentlich? Er hat Genesis, er kann sich seinen Planeten holen. Was will er denn noch? Rache. Kurz und knapp, Rache.
Der Titel des Films vielleicht verrät.
Ja, er ist voller Zorn und natürlich will er Kirk für die 10 Jahre, die er auf diesem Planeten leben musste. Und das ist auch, denke ich, so ein bisschen für ihn den Grund. Khan hält sich ja für das überlegene
Ja.
Wesen. Er spricht ja auch immer von seinem überlegenen Intellekt.
Oh ja.
Und er kann natürlich nicht akzeptieren, dass Kirk ihn quasi an der Nase rumgeführt hat. Einmal, als er es nicht, ist es ihm nicht gelang, das Schiff zu übernehmen. Da haut er ihm, glaube ich, mit einem Stück Metall einfach K.O. Wow, wahnsinnig intellektuell. Und hier ist es so, er hat ihn ja reingelegt mit der Reliant, ne, wo er deren Kommandobord übernimmt und dann deren seine Schilde runterfährt.
Obwohl das auch sehr plump waren, ja, also.
Im Endeffekt schon, aber wie gesagt, Kirk hat ihn wieder mal reingelegt. Und nun ist es aber so, jetzt sagt seine Crew zu Recht, ja, was soll der Blödsinn? Wir haben Genesis. Lass uns gehen, Mann. Ja, und Khan sagt, ja, und dann fliegen sie halt in den Nebel. Warum? Naja.
Ja, stopp, 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 Moment, da kommt auch noch was anderes. Die Enterprise hat sich ja hinter den Planeten versteckt und die Reliant hat sich ja, ist ja an der Station. Ne? Und dann will die Enterprise ja fliehen, also tut natürlich so, weil die ja genau weiß, dass die Reliant schneller ist. Und fliegen in den Nebel, der in der Nähe ist, und die Reliant fliegt halt hinterher. So, und da die ja dann wissen, aha, wenn wir in den Nebel reinfliegen, haben wir keine Sensoren, wir haben keine Schilder, wir sind blind in dem Nebel da, sehen halt nichts und will halt abbremsen. Und da in dem Moment sagt er ja, glaube, warum fliegen wir nie einfach zurück? Wir haben Genesis und warum müssen wir den Kirk jetzt da verfolgen? Das war das,
Aber
glaube.
Kirk will ihn natürlich nicht mit Genesis entkommen lassen. Und was macht er dann? Er macht dann, was ich auch, ich mag die Szene auch total gerne, wo er dann den Funk anmacht von wegen und dann irgendwie, Khan, ich lache über ihren überlegenen Intellekt, ne?
Genau, wurde lockt, genau.
Bla bla bla. Und er provoziert ihn dann halt und fliegt weg. Und die Reaktion von Khan ist dann auch göttlich, wo er dann irgendwie, ja, wir können jetzt zurückfliegen, wir haben doch Genesis. Hinterher! Ja, vollen Antrieb, vollen Impuls und. Du denkst dir einfach so, ja, ich glaube, Khan ist jetzt ein bisschen pissig. Er ist wohl leicht provoziert. Und mein Kirk hätte noch viel weiter austeilen können, weißt du?
Klar.
Ich hatte ja gedacht, was ist, wenn jetzt Khan nicht reagiert hätte? Ja? Hätte Kirk dann irgendwie noch gesagt, wie war es eigentlich, deiner Frau beim Sterben zuzusehen oder so?
Okay, ich glaube, das wäre jetzt nicht.
Hey, er muss Genesis zurückholen. Kirk hätte sehr weit gehen können.
Ich weiß gar nicht, wusste das Kirk in dem Moment, dass seine Frau tot ist wegen den. Ne, ich glaube, nee, das interessiert mich eigentlich gar nicht so, ne?
Nö, ich glaube nicht. Nein, nein, das glaube ich nicht, dass er es wusste. Das brauchte er auch nicht. Er wusste ja, wo er seine Knöpfe treffen kann. Also, er hat das ja geschickt gemacht mit dem, ich lache über ihren überlegenen Intellekt. Das hat ihn ja schon auf 180 gebracht, ne? Sie fliegen in den.
In den Nebel. Ui!
Ja, sie fliegen in den Mutara-Nebel. Und warum? Weil Niklas Meyer, der, wie gesagt, der Regisseur, der so begeistert war von echten nautischen Seekämpfen, damals passend zum Kalten Krieg, ähnlich wie in Jagd auf Roter Oktober, so eine U-Boot-Jagd wollte, wo man nur auf Geräusche reagieren kann und sich nicht gut sehen kann, ist natürlich theoretisch ja nicht möglich im All, weil die sehen sich ja super.
Ja.
Die haben ihre Sensoren, wo sie gleich alles registrieren, die haben ihre Bildschirme und deswegen dachte er, ah, dieser Nebel, genau, und da funktionieren die Sensoren nicht und da müssen sie dann mehr auf Geräusche achten, haben immer nur kurzzeitig Bild, genauso wie ja auch, wenn so ein U-Boot-Kampf stattfindet, du ja auch immer nur bing, bing, oh, okay, sie sind rechts und ah, oh, wir hören die Schiffsschrauben links, so nach dem Motto. Das finde ich, haben sie auch richtig gut gemacht. Also dies.
Naja, aber im All hören ist auch schlecht. Entschuldigung.
Oh, verdammt, du hast recht. Eigentlich hast du recht, aber da gibt es ja Geräusche im All. Das ist.
Ja, wäre ein bisschen langweilig. Ich meine, Odyssey 2001 hat es ja auch so gemacht, dass man nichts gehört hat, wenn All war, ne? Das
Was
war ja
nicht so
Schule.
cool war.
Es war ein bisschen ruhig, ne? Ja,
Ja,
stimmt schon.
aber ja, klar. Gut, okay, wenn wir jetzt mal ehrlich sein müssen, wenn man da so weit mit der Logik reingeht, müsste man auch sagen, wo kommt eigentlich immer diese geile orchestrale Musik, wenn wir.
Oh, das war mal langweilig.
Ja, wenn die weg wäre, ja. Weil da sind ja auch, also ich habe mir ja Making of ja auch angeguckt, wie der Macher, der die Musik komponiert hat, das erklärt hat. Da hat sich ja wahnsinnig viel Mühe gegeben. Da hat ja für Khan dieses din, 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 Sem gehabt, was immer gespielt wird. Dieses Theme, was, wenn er kommt und dann. Wenn Kirk zu sehen ist, kommt immer dieses. Und achtet mal drauf, wenn ihr diese Szene seht, tatsächlich wechseln sich immer diese beiden Samples ab.
Okay.
Das ist total toll. Also du siehst die Reliant und sofort kommt diese Musik von Khan. Und dann siehst du kurz Kirk, wie er auf seinem Stuhl sitzt, und hört man wieder. Immer diese Melodien, die sich dann gegenseitig quasi. Und am Ende, wenn die Reliant getroffen ist, hörst du dann die Star Trek-Melodie. Also, das ist wirklich unglaublich toll, wie musikalisch und auch von der Szene her, von der Action her, wie großartig diese Szene geschnitten ist, dieser ganze Weltraumkampf. Weil im Endeffekt, es sind nur zwei Schiffe im Nebel, die sich wenig beschießen, im Grunde genommen.
Ne, die Szene ist aber cool.
Die Szene ist der totale Hammer.
Oben das eine und das andere da unten und die sehen halt nichts. Und dann kommt die Enterprise auf einmal hinter die Reliant und setzt sich dahinter und schießt auf einmal mit Lasern. Natürlich daneben, weil sie keine Laser
Erkennung funktioniert, genau.
Haben.
Und die fliegen ja auch so drüber, weil Spock sagt jetzt so schön, ah, er denkt relativ zweidimensional, zwinker, zwinker, ne? Und dann fliegen sie, ich finde das, die Musik macht dann so, und dann fliegen die halt mit dem Raumschiff so unter oder drüber weg, ne? Ich glaube drüber weg.
Ich glaube so knapp drüber weg und dann mit einem Photon-Torpedo.
Und ich finde diese Szene bis heute witzig. Weil es ist immer so, weißt du, diese Musik macht dann ja auch so, so nach dem Motto, haha, wir schleichen uns über euch weg, dum. Es ist wirklich schön, in diesem aus eigentlich nur Farben, die sich gegenseitig im Aquarium mischenden Nebel durchfliegen.
Jetzt hast du mir die ganze Szene versaut. Ich dachte, es wären übelst geile Nebeleffekte und jetzt ist es nur Wasser mit Farbe.
Ja. Du hast mir die Genesis-Höhle versaut. Da ist ja Licht. Wo kommt Licht her?
Ja, der Effekt war ja nicht schlecht.
Blablablub, ich werde diese Szene immer, jetzt immer wenn ich das sehe, werde ich denken, ihr habt Licht, wo kommt euer Licht her? Woher habt ihr Sonne? Ja, das ist für immer zerstört. Nee, aber dieser Kampf ist echt super. Was soll man sagen? Ja, die Enterprise, wie du richtig sagtest, taucht aus dem Nichts aus, feuert und die Reliant wird vernichtet.
Naja, vernichtet, nee, linke Warp-Gondel wird oder?
Ja, also sie ist ziemlich im Eimer. Also sie hätte geentert werden können, es ging nichts mehr, die Crew
war... Ich finde ja die Szene cool, wo die schießen ja auch auf die Brücke und da fällt so ein Stück Metall, was natürlich Styropor ist, runter.
Ja.
Und begräbt sein, was ist denn das?
Boah, quasi ersten Offizier.
Ja, irgendwie sowas, ne, darunter und muss das Stück anheben. So, und muss sich übelst anstrengen und dann, wo er es hochgehoben hat, hebt das nochmal ein Stück höher und schmeißt es einfach so locker weg. Da dachte ich mir auch, okay, klar, er ist ein Mutant und ist vielleicht übelst stark, aber so ein Metallstück, ich weiß
nicht. Naja, also wenn du die Szene anguckst, wo das Teil auf ihn rauffällt, ist ja auch so, es fällt auf ihn rauf und dann bounced es nochmal so nach oben, so boing.
Ja, weil es Styropor ist.
Ja, ja, klar, aber da denkst du auch, also wenn so ein, wenn du einen riesen Stein nimmst, ne, so einen richtig schweren oder einen riesen Metallteil und du schmeißt es runter, dann klatscht das auf den Boden und gut. Das macht nicht
boing, boing. Ja, alleine wenn da ein Mensch dazwischen ist, dann macht es auch mehr Klatsch und dann ist da Brei darunter. Und nee.
Ja, die Reliant ist halt sehr mit ultraleichten Metallen.
Leichtbauweise.
Die nur schwer sind, wenn man sie anhebt und...
Achso, okay. Antigravitation oder was?
Das ergibt keinen Sinn. Nun gut, es sieht aber dramatisch aus, wie das Ding voll auf ihn rauffällt, so bam!
Ja, klar.
Und Khan nimmt das Ding dann runter und dann, sie haben es ihm gezeigt, bla bla und... Ich hatte echt Mitleid mit dem ersten Offizier in der Szene, weil ich dachte, er hat eigentlich recht gehabt. Er war ja auch der, der gesagt hat, ey, sie haben Genesis.
Na, eigentlich kannst du Mitleid mit der ganzen Crew, die halt da noch überlebt hat, haben, weil die waren alle tot danach.
Im Endeffekt ja, weil, seien wir mal ehrlich, die wären auf diesem Planeten gar nicht gelandet, wenn sie auf den dummen Khan nicht gehört hätten.
Ja, genau. Ja, letzter Ausweg von Khan, ne? Schiff kaputt, nichts mehr da, tut er Genesis starten, um, weil er weiß, dass die Enterprise ja genauso wenig Antrieb hat wie die Reliant.
Genau.
Oder hat die Warp? Ich weiß gar nicht. Also Warp hat ja zumindest die Enterprise nicht. Und weiß dass das, oder Khan weiß das. Und startet Genesis, um Kirk halt mit in den Abgrund zu reißen.
Dann ist es so, dann haben sie halt keinen Warp. Und dann denkt sich Spock, ich hatte doch am Anfang mal sowas gesagt wie, dass die Bedürfnisse vieler sind wichtiger als das Wohl weniger oder eines Einzelnen, ergänzt dann Spock. Das war ja in der Anfangsszene, wo sie sich sehen. Weil Kirk übernimmt ja das Kommando.
Ah, stimmt.
Und, genau.
Wo das Buch nimmt, oder? Wo das
genau, und er nimmt ja das Kommando und sagt dann, nein, Spock, Sie sind natürlich der Captain, ich bin ja nur Admiral, also ich bin eigentlich nicht der Kommandant des Schiffes, besser gesagt, er ist ja schon höher. Und dann sagt Spock, nein, ich bin ja Vulkanier, ich habe kein Ego, was gekränkt werden könnte, außer natürlich, ich kriege dieses komische Kalufar-Dings da nicht auf Vulkan, da bin ich schon angepisst. Aber sonst nicht, sonst habe ich keine Emotion. Und deswegen, du kannst das Kommando total übernehmen, Jim, das ist alles total lässig. Und diese Szene, dieser Satz wird nochmal aufgegriffen, weil, wie ich ja schon eingangs sagte, nichts in diesem Film ist verschenkt. Keine Szene ist verschenkt. Alles wird nochmal aufgegriffen meistens. Jedes Motiv. Auch die Tatsache, dass David nicht so gut zurechtkommt mit Kirk und sich Kirk dadurch alt fühlt, ne? Das wird ja auch nochmal aufgegriffen. Kirk fühlt sich ja alt und
ja, genau.
David ist auch am Anfang nicht so begeistert, sein Sohn zu sein. In der letzten Szene ist er dann doch begeistert, sein Sohn zu sein. Ich frage mich übrigens an der Stelle, wo er weiß. Seit wann weiß er eigentlich, dass er sein Vater ist?
Vielleicht hat er es mal gesagt, ja, hier, pst, der ist sein Alter, ne?
Ja, das hat mich irritiert, weil es ist ja... tut mir leid, wenn ich jetzt nochmal so Hammer springe, aber es fällt mir halt gerade ein. Wir sind ja auf der Station Und dann irgendwie so, ja, vielleicht kommt dir dieser Pfadfinder, der immer um dich rumgesprungen ist. Kirk ist alles, aber kein Pfadfinder. Denkst du, ah, in dem Moment scheint er nicht zu wissen, dass es sein Vater ist.
Das weiß er auch noch nie, wo er dann angreift, wo er mit dem Messer niederstechen will, wo Kirk erst dann erstmal ordentlich in den Bauch eine reinhaut.
Genau.
Er wusste ja, dass es sein Sohn ist.
Ja, ja, er wusste das. Er wusste das. Oder sagen wir mal so, er hat's geahnt. Er hat ja so in die Augen geguckt und dann so nach Motto so, oh, haben wir damals echt und ich habe vergessen, das Ding über... Oh, okay. Das war dieser Blick.
In deiner Stimme war so ein bisschen Ekel jetzt gerade drin.
Und naja, auf jeden Fall, da hat er es wohl schon gewusst. Aber woher David das auf einmal weiß, weiß ich nicht.
Ja, wird schon irgendwann mal...
Irgendwann wird mal einer gesagt haben, ey, pst, übrigens, ich würde deinen Alten nicht abstechen.
Ja.
Kommt nicht so gut. Auf jeden Fall, er weiß es dann, ist ja auch am Ende stolz darauf, sein Sohn zu sein. Aber jetzt geht es ja immer noch darum, dass Genesis piep, 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 piep macht und droht, alles wegzufetzen.
4 Minuten.
Aber dann muss irgendeiner sich opfern, damit der Antrieb noch funktioniert. Aber es geht ja nicht, denn der Raum, wo das repariert werden müsste, ist völlig verstrahlt, weil das Schiff wurde ja auch von der Reline vorher nochmal getroffen, als sie in diesen Nebel reinflogen. Ja, und dann wird die Enterprise zerstört und das war's.
Oh.
Tja, das war's zu Movie Man und in der nächsten Folge... Ja, ich meine, das ist doch wesentlich besser, als wenn ich euch jetzt sage, Spock stirbt, oder?
Da, ja, das stimmt aber nicht ganz.
Psst!
Also es stimmt schon.
Er stirbt! Nein, 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 also man muss sagen, er stirbt wirklich in der Szene. Es ist so, ja. Leonard Nimoy, also der Darsteller von Spock, wollte auch aus dem Franchise aussteigen. Und hat dann, fand das auch super okay, dass er dann sterben sollte am Ende. Das war von ihm quasi gewollt. Aber dann war es so, dann hat er mit Rick Berman nochmal gesprochen, Produzent und so. Ah, ich weiß nicht. Und dann hat man gesagt, ja, weißt du was, lass uns doch eine kleine Szene noch einbauen, wo du jemanden nochmal deiner Gehirn, deiner Geistverschmelzungsnummer noch sowas sagst, das alles vergiss niemals. Das können wir ja noch nutzen dafür, dass du deinen Verstand übertragen. Aber vielleicht, nur wenn du es dir mal anders überlegst. Man hat dann das Ende gezeigt, tatsächlich endete der Film mit der Todesszene. Man hat es dem Testpublikum gezeigt, das Testpublikum war geschockt und war total traurig. Verständlich. Es endete mit der Beerdigung, die nach der Todesszene kam.
Naja, die Szene war ja so, dass Pille hatte dann sein Ding ins Zweite gegeben, ne?
Mm, ja, ja, genau.
Wo er gesagt hat, ah, du kannst da nicht rein. Und so, ja, okay, sie haben recht, wie geht's Scotty? Ja, ganz gut. Tut er erstmal einen vulkanischen Würgegriff da ansetzen und ihm dann halt das, weiß nicht, wie man diese Technik nennt, wo er das so auf die Wange, Auge drückt, ne? Wo er irgendwie den Geist überträgt. Ich weiß nicht, wie man das nennt.
Ja, 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 vulkanische Geistesverschmelzung irgendwie.
Wo er in diese Plexiglas verstrahlte Dingens reingeht, was sogar, wo man sogar sieht, dass es eine Drehtür ist, ne? Eine Plexiglas-Drehtür, die absolut nicht dicht ist, wo man sogar dann sieht, dass man da durchgucken kann, die, durch diese Ritzen, wo ich mir denke, ja, das Ding soll verstrahlt sein. Das soll jetzt, die Plexiglasscheibe soll das abhalten, oder wie? Ah, die Zukunft.
Ja, das ist die Zukunft. Da hat man zwischen...
Nein, ich muss in der Szene andauernd gucken, wie, wo solche Schlitze waren, wo man durchgucken konnte.
Also, da, ich muss zugeben, da, darauf habe ich wirklich nie geachtet. Das Ding ist, diese Szene ist... Also, es ist ja so, auf einmal haben sie ja den Warp. Also, wir schildern das mal im Detail, weil die Szene ist wirklich toll. Also, es ist so, Spock geht halt runter, wie du richtig sagtest, an Pille, die Geistesverschmelzung, dann
genau.
Pille und dann Griff und weg. Dann geht er da rein. Was er natürlich nicht sollte, weil da ist super viel Strahlung. Aber er geht rein und öffnet dann halt so ein komisches Ventil. Dadurch wird er natürlich tödlich verstrahlt, aber er macht es, damit der Warp-Antrieb wieder läuft. Er opfert sich, denn wir wissen ja, dass wohl vieler dubi-dubi-dub. Nun ist es so, Kirk kriegt davon ja erstmal nichts mit. Er ist auf der Brücke und der Warp läuft und sie werden gerettet. Die Explosion ist hinter ihnen und sie haben es geschafft. Und die Reaktion von Kirk ist erstmal, Mensch, Scotty, gute Arbeit. Und dann hört man nur Pille, der dann per Funk sagt, Jim, du solltest hier unbedingt runterkommen. Er rennt runter und muss dann sehen, wie Spock dann schwer angeschlagen hinter dieser Plexiglaswand ist und Kirk steht da auf der anderen Seite und kann nichts unternehmen und muss mit ansehen, wie sein Freund stirbt. Das ist eine sehr, finde ich, eine wirklich mitreißende Szene und es ist halt, damit schließt sich auch wieder der Kreis, weil er hat sich ja damals schon diesen Test nicht gestellt, dieser unauswegsamen Situation, dieser Simulation und nun muss er halt ertragen, wie etwas passiert, was er nicht will, wie wirklich der Tod auf ihn zukommt, in einer Form, vor der er sich nämlich fürchtet, nämlich nicht, dass er stirbt, sondern dass jemand stirbt, der ihm was bedeutet und er kann nichts tun, er ist hilflos, weil er kann ja nicht die Tür öffnen, weil alle halten ihn auch zurück, weil dann würde er ja nur selber verstrahlt werden. Und es ist auch schon zu spät, um Spock übrigens rauszuholen, falls ihr euch jetzt denkt...
Ja, klar, der war so verstrahlt, dass...
Ja, ja. Also falls jetzt einer von euch denkt, ja, was sind das denn für Bastarde, wollen sie ihn da nicht mal rausholen? Nein, nein, das war schon zu spät. Und dann verabschieden sie sich noch und am Glas machen sie dann Bromance-mäßig diesen Vulkaniergruß und ich war's und werde es immer sein, ihr Freund. Und es ist das Schiff aus der Reichweite und ja, es ist aus der Reichweite und dann sinkt er nieder und Kirk sinkt mit ihnen am Glas nieder. Die Szene ist wirklich mitreißend, wobei ich sagen muss, ich habe davon so viel Parodien schon gesehen. Also es gibt, auf dem Making-of ist es wirklich drauf, da macht Shatner ein Interview, ne?
Ja.
Und redet über Star Trek, da ist eine Glaswand und da geht hier, also ein Glasfenster, ne?
Ja.
Im Büro und da geht einer in die Scheibe rein, macht diesen Vulkaniergruß, sie waren immer mein Freund. Und lässt sich absägen an dem Glas. Und Kirk lacht sich kaputt, also Shatner. Und irgendwie, du musst ans Glas kommen und weinen. Und Shatner, ah, vergiss es, ne? Das habe ich schon einmal gemacht, das ist so. Und wird er halt auch dazu befragt, Shatner, und er meint, ja, hätten sie nicht mal ein bisschen weinen können. Ach, ich habe um den anderen auch geweint und dann hat er auch wieder gelebt. Das ist echt herrlich.
Wer war denn das?
Spock.
Ach so, der meinte Spock.
Im Film, okay. Ja, weil er regt sich auch tierisch im Making-of auf. Er meint, ja, hat sie damals der Tod von Spock nicht auch erschüttert? Und so, er meinte, ah, ganz ehrlich, ich fühlte mich sowas von verarscht, als der dritte Teil rauskam, wo es dann hieß, ja, Spock ist wieder bei, er hat gelebt und es gab ja auch die Szene am Ende. Er hat sich das schon damals gefragt, weil diese Szene, das alles vergisst niemals, im Film ist nichts zufällig, ne?
Ja.
Da hat er das schon geahnt und er meinte, alle haben es gewusst. Ja, der Produzent hat es gewusst, der Regisseur hat es gewusst. Nur ich dachte, der Typ ist wirklich tot. Ja, da muss ich halt immer jetzt dran denken, wenn ich diese Szene sehe. Aber es ist schon wirklich ein dramatischer Punkt und auch die Beerdigung ist super traurig.
Ja, allein, dass diese Vulkanerin, ne, wie hieß er?
Lieutenant Sevek.
Die weint ja sogar, ne, als Vulkanerin.
Ja, ist das sogar? Sie weint und alle stehen da und er war von allen, die ich je begegnet habe, die menschlichste Seele, so nach dem Motto.
Was mich bloß ein bisschen so ein kleiner What the fuck-Moment war, warum spielt Scott die Dudelsack in dem Moment?
Er ist Schotte.
Ach so, okay.
Er heißt Mr. Scott.
Ja gut, ich habe mir gedacht, wenn das Scott ist, er bestimmt irgendwie Schotte und spielt deswegen Dudelsack oder so.
Also in Wirklichkeit ist der Schauspieler Kanadier.
Ja, aber...
Er spielt ja einen Schotten.
Okay, gut, das ergibt Sinn, okay.
Und dann, eigentlich endet es wie gesagt bei dieser Beerdigung, aber das war beim Testpublikum, kam das überhaupt nicht an. Und dann hat man gesagt, nee, lass uns machen, dass dieser Torpedo dann geschossen wird auf Genesis, sodass es rüberkommt, als wenn er auf Genesis landet, denn aus dieser Explosion ist ein Planet entstanden, warum auch immer. Nämlich der Genesis-Planet.
Ja, was ich nicht verstehen kann, weil die haben immer die ganze Zeit einen fucking Planet gesucht, wo die das ganz einfach aus dem Nichts funktioniert, aus dem Raumschiff oder so. Das verstehe ich nicht ganz. Entweder wussten sie nicht, dass das so funktionieren kann.
Da, ja, vermutlich. Aber das ist zugegebene Szene. Da habe ich auch, als ich das allererste Mal gesehen habe, schon gedacht, warum haben sie jetzt eigentlich den Planeten dafür gesucht? Das war wirklich einer der Punkte,
ja,
wo ich auch sagen muss, das habe ich damals schon nicht verstanden. Aber da war ich noch klein und habe gedacht, naja, ich habe bestimmt irgendeine Szene übersehen. Aber nein, es ergibt keinen Sinn.
Gut, man könnte sagen, aus dem Nebel vielleicht. Aber aus dem Nebel kann ja keine feste Materie entstehen.
Oh. Weißt du das? Wann hast du das letzte Mal ein Genesis-Device abgeschossen in einem Nebel? Ja, nee, weiß ich nicht. Irgendwie eine richtige Erklärung ist da nicht.
Nee.
Sie gucken sich das Ganze an und dann, um auch diesen Kreis um Kirks Charakterentwicklung zu schließen, fragt ihn ja auch Dr. Marcus, wie fühlst du dich? Und dann, jung, wieder jung. Weil darum ging es ja die ganze Zeit. Er fühlte sich alt und verbraucht und brauchte sein Schiff wieder und dann hasst sein Sohn ihn und dadurch fühlte sich noch älter.
Ja, und die letzte Szene ist, ne? Sag auf dem Planeten Genesis und zeigt mir mal kurz.
Man hört aus dem Off die Stimme von Spock,
genau.
Der dann halt dieses, die Enterprise reist weiter in Welten, bla bla bla. Wo ich ja erst dachte, oh, da haben sie einen falschen Synchronsprecher genommen, das muss doch Kirk immer sagen. Hab dann auf Englisch das angemacht, da war es auch die Stimme von Spock und tatsächlich ist das so gewollt. Den hat man nachträglich angefügt, diesen Epilog, weil man damit schon für die Zuschauer andeuten wollte, naja, ist auch wirklich tot, zwinker, zwinker. Denn eigentlich war nicht klar, ob er wirklich stimmt. Es war auch übrigens keine Fortsetzung geplant. Auch wenn die anderen Teile alle so perfekt aufeinander passen,
Die haben sich das Ende ein bisschen offen gehalten, das hat man gemerkt.
Genau. Ja, aber sie hatten nicht, es war nicht so gedacht, okay, im nächsten Teil lebt der Typ wieder, alles kein Ding.
Naja.
Sondern das war einfach so, ja, wir wollen ihn nicht endgültig sterben lassen, man weiß ja nicht. So wie mit Data. Man kann eigentlich sagen, wie Nemesis mit Data.
Ja gut, aber Data war in dem... Ist ja eigentlich tot, ne? Am Ende. Also ist der richtige Data.
Aber er ist eine Maschine und wenn er in einen anderen Körper reingeht, der zufällig exakt genauso aussieht wie seiner, also so aussieht und vom gleichen Schauspieler vom Körper
wird... Ja, gut, klar. Ja, gut, man kann halt die Daten drüber transferieren, aber...
Mit dem Unterschied, dass nach Nemesis wirklich nichts kam, ne?
Ja.
Das war kurz und knapp.
Kurz sagt er.
Zusammengefasst, was es in diesem großartigen Film zu sehen gab. Und ich gebe mal bei dem Fazit den Vortritt meinem Gast, Olli.
Ein Fazit? Puh. Besser als der erste.
Ah, gut, okay, das ist...
Einfach gesagt, ne?
Ja.
Also, ja, halt, Action bedeutet mehr, viel besserer Spannungsbogen. Man bleibt, also ich habe keine Szene irgendwo geskippt oder so, wo du sagst, oh, ist das langweilig oder sowas jetzt. Nö, es war ja, wie du das schon sagtest, alle Szenen hatten irgendwie eine Verbindung zueinander. Also meistens die vom Anfangsszenen hatten dann Sinn am Ende oder sowas.
Ja, Savick zum Beispiel, die kapiert, man muss sich nicht immer nur streng ans Protokoll halten. Das haben wir jetzt nicht so ausgearbeitet, aber die ist ja am Anfang so, der Test ergibt keinen Sinn, das ist nicht logisch und bla bla und wir müssen immer nach dem Protokoll. Und später erkennt sie, ja, so ein bisschen nicht nach Protokoll und auch mal lügen als Vulkanier und diesen Kahn reinlegen, das führt auch zum Ziel. Die macht eine Charakterentwicklung durch Kirk offensichtlich, das habe ich auch ja schon mal ein paar Mal angeschnitten. Tja, ich würde jetzt gerne sagen, Kahn hat seine Lektion gelernt, aber ich glaube nicht.
Ist eh für ihn zu spät, von daher...
Vielleicht hat er am Ende erkannt, hätte ihn gleich umbringen sollen.
Nee, da hat er gesagt, mit meinem letzten, meinem letzten Atemspeich dir entgegen, Kirk, und dann, war tot.
Also, ja, ich glaube nicht, dass recht. Das. Du hast recht,
ich klang wie so wie, oh, scheiße, hätte ich doch vielleicht auf den gehört oder so.
Ja. Wo ist er nochmal? Ach ja, richtig, der liegt ja unter dem Ding.
Ja, ja, genau.
Ja, das, der zum Beispiel Spock auch, weil Spock in dem Ganzen ja begreift, dass es sich gelohnt hat, auf seine ganzen Kadetten zu setzen, auf Lieutenant Savick, und weil er ja auch Kirk mitgibt, geh wieder auf ein Schiff, genauso was Pille ja auch ihm nahelegt.
Ja, weil sonst versaut er.
Die Szenen mit denen sind zwar nur Nebenszenen, aber auch die gehen am Ende in was auf. Insofern, ja, also nimm eine Szene aus dem Film raus und dir fehlt auch was. Dir fehlt eine wichtige Information.
Ja, also wenn du wirklich nur so stückchenweise anguckst oder sowas oder sagst, okay, ja, die Szene ist eh langweilig, dann verstehst du die anderen dann nicht wirklich, oder?
So ist es wirklich. Und das ist das, was ich halt schön an diesem Film finde. Alles ergibt Sinn, alles baut in der, also ich sage jetzt nicht alles, du hast ja schon gesagt, das Plexiglas hat Lücken. Also ich meine jetzt ja, nicht, in der Technik ergibt alles Sinn, aber die Charaktere und deren Schicksal, was sie hier in diesem Film durchleiden, das ergibt Sinn, das ist nachvollziehbar, und auch wenn das im fernen, nicht fiktiven 23. Jahrhundert spielt, kann ich mich mit diesen Figuren verbinden. Ich kann diesen Film nachempfinden, ich kann mich in Kirk hineinversetzen, ich könnte quasi eine Charakterstudie von den meisten Hauptcharakteren schreiben. Das finde ich so schön daran. Und das ist halt dieses klassische, gibt zum Beispiel, ich glaube von Robot Chicken oder von Family Guy, gibt es als Gag ein Sketch, wo sie Zorn des Khan die Oper zeigen.
Okay.
Wo sie dann diese Musik haben, ne? Ja. Und dann die ganzen Szenen, Khan und die Musik, und dann tanzen alle halt rum und dann sieht man diese großen Raumschiffe im Nebel so, wie sie hingetragen werden. Und ich habe das gesehen, habe gedacht, ja, Musik spielt ja auch wieder ein großes Thema in dem Ganzen. Auch diese klassischen Zitate, ne, wo er dann irgendwie sagt, ich lass dich zurück, ja, wie du mich zurückgelassen und so. Ich habe gedacht, das bietet sich eigentlich an, dass man sowas für ein Musical oder sonst was verwendet. Weil die haben ja diese großen dramatischen Reden, weißt du?
Ja.
Das gefällt mir an dem Film total gut, dass es so dieses klassische Element hat, dass es diese großen Reden halten und du so viel auch zitieren kannst aus diesem Film. Insofern, dein Fazit ist, der Film ist gut?
Ja.
Ja?
Also,
habe ich so empfunden.
Wenn man anfangen will mit Star Trek, dann halt mit dem zweiten halt gleich am besten.
Also, dem würde ich beipflichten, und für mich ist es einfach nicht nur ein guter, ich würde sagen, ist es mein persönlicher, von den alten sowieso mein Liebling, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, von allen Star Trek Filmen, wenn ich irgendjemand einen nahelegen müsste, würde ich sagen, schaut den. Weil er hat alles, was Star Trek ausmacht, tolle Charaktere, alle Figuren kommen gut rüber, die Action ist gut, Raumschiffe werden zerschossen, also du hast auch was Spektakuläres drin.
Ja.
Also ich würde wirklich behaupten, alles, was Star Trek ausmacht, ist in diesem Film zu finden.
Ich würde jetzt nicht sagen, also mein absoluter Liebling ist es nicht. Also, ich hab das.
Ja, klar. Weil es halt noch viele andere gute gibt, das muss man.
Ja.
Das kann man ja hier nicht unter den Tisch fallen lassen, ne? Und die haben alle auch ein bisschen andere Schwerpunkte und andere hier und andere da. Also ist es leicht, im Star Trek-Universum einen anderen Liebling zu haben, weil es einfach viele gute Filme gibt.
Ja.
Und viele gute Serien und so weiter, ne?
Guter Film, kann man angucken.
Sollte man angucken. Holt ihn euch auf Blu-ray, DVD oder. Schaut ihn im Fernsehen an, wenn er läuft. Ins Kino wird er wahrscheinlich nicht nochmal kommen.
Ah, das würde ich nie ausschließen in der heutigen Zeit.
Ja, stimmt, in 3D, ja.
Remake und 3D und
ja,
weiß ich
die
was.
3D, die 3D-Umsetzung, ja, ich vergaß, natürlich. Die darf eigentlich nicht fehlen, die ist überfällig. Ja. Zorn des Khan, kurz und knapp, großartiger Film. Uns hat er gefallen, mir ganz, ganz besonders. Und auch Olli sagt, man muss ihn sich angesehen haben, denn er ist ein guter Star Trek-Film.
Ja.
In diesem Sinne, macht's gut und schaut Zorn des Khan. Tschö.
Ciao.